SRF 3.
Nein, nein und nochmals nein.
Ja, das ist ein guter Moment.
Ja, das ist eine schmerzliche Niederlage, das ist so.
Es ist wirklich ein trauriger Tag. Ich bin befriedigt über das Abstimmungsergebnis.
Das Stimmvolk lehnt sämtliche drei nationalen Abstimmungsvorlagen ab. Die einen freut, die anderen ärgert. Wir analysieren die Resultate. Im Jura bleibt alles beim Alten. Die Bewohner des Berner Jura wollen beim Kanton Bern bleiben. Nach viertägigen Verhandlungen der Durchbruch in Genf, Iran und die Weltmächte haben sich geeinigt. Das Wetter morgen im Norden Hochnebel und sonnige Abschnitte, in den Alpen und im Süden schön. Am Mikrofon ist Angelique Welchli. Nein, non, non. Das hat eine klare Mehrheit der Stimmenden zu allen drei eidgenössischen Vorlagen auf den Stimmzettel geschrieben, nämlich zur 1:12-Initiative für eine Begrenzung der Löhne, zur Familieninitiative der SVP und zu einer teureren Autobahnvignette. Thomas Akkola fasst zusammen.
Eher unerwartet kommt wohl das klare Nein zur Vignette für 100 Franken. 60% der Stimmenden wollten nichts davon wissen. Das Nein kam aus allen Kantonen, gleichermaßen aus Stadt und Land, Romandie, Tessin und Deutschschweiz. In zwei Kantonen allerdings war die Ablehnung knapp. In Neuenburg mit gut 50 und in Glarus mit knapp 52%. Bei einem Ja hätten diese beiden Kantone zuerst vom Ausbau des Nationalstraßennetzes profitiert. Die Projekte für die Umfahrungen von Le Locle, La Chaux-de-Fonds und Nevels sind baureif. Doch jetzt fehlt Geld aus der Bundeskasse. Auch bei der Familieninitiative der SVP war das Nein mit 58% deutlich. Und hier ist ein Meinungsumschwung im Stimmvolk bemerkenswert. Bei einer Umfrage des GFS-Forschungsinstituts Bern von Anfang Oktober wollte noch 64% ein Ja auf den Stimmzettel schreiben. Immerhin, in Appenzell-Innerrhoden, Uri und Schwyz fand es eine knappe Mehrheit auch jetzt noch richtig, Eltern einen Steuerabzug zu gewähren, die ihre Kinder selber betreuen. Eine eigentliche Abfuhr mit 65% Nein erlitt schließlich die Initiative der Jungsozialisten, welche die Löhne für Manager auf das 12-fache des tiefsten Lohnes begrenzen wollten. Alle 26 Kantone stimmten Nein. Am knappsten mit 51% das Tessin, wo die Löhne durch Arbeitskräfte aus dem nahen Italien besonders unter Druck stehen.
Als größte Überraschung heute gilt das Nein zur teureren Autobahnvignette. Wir suchen nach Gründen für dieses deutliche Nein gleich nach den wichtigsten Abstimmungsresultaten aus den Kantonen. Hier geht's zuerst um den Kanton Jura. Dort bleibt alles wie gehabt. Damian Rast.
Die Stimmbürger im Kanton Jura und diejenigen im Berner Jura haben entschieden. Es gibt keine Vorkehrungen, um einen neuen Kanton Jura zu gründen. Die Bevölkerung im Kanton Jura hat zwar mit großem Mehr Ja zum Projekt gesagt. Der Ja-Stimmenanteil lag bei rund 77%. Das Stimmvolk im Berner Jura will jedoch beim Kanton Bern bleiben. Einzig die Bevölkerung in Moutier sagte Ja zu einem Kantonswechsel. Damit ist das Vorhaben gescheitert. Der Clara-Turm beim Basler Messeplatz kann gebaut werden. Die Stimmberechtigten hießen das Projekt gut, mit einem Ja-Stimmenanteil von 53%. Das Hochhaus mit knapp 30 Stockwerken wird Platz für Wohnungen, Gastrobetriebe und Büros bieten. Der Kanton Bern stimmt der Einbürgerungsinitiative der SVP zu, mit knapp 56% Ja-Stimmen. Das kantonale Volksbegehren sieht vor, dass Kriminelle und Sozialhilfeempfänger aus dem Ausland keinen Schweizer Pass mehr erhalten. Aargauer Spitex-Patienten müssen sich weiterhin finanziell an der ambulanten Pflege beteiligen. Eine SP-Initiative wurde knapp abgelehnt. Diese wollte eine Patientenbeteiligung von 16 Franken pro Tag streichen lassen. Die Geschäfte im Kanton Neuenburg dürfen in Zukunft länger offen bleiben. Unter der Woche müssen die Geschäfte neu erst um 19 Uhr schließen, am Samstag um 18 Uhr. St. Moritz kann die neue Skisprungschanze bauen. Das Stimmvolk sagte Ja zum 11,5 Millionen Franken Kredit. Die neue Anlage mit olympischen Dimensionen soll schon ab dem Winter 2015/16 fertig gebaut sein. Zum Sport. In der Schweizer Fußballmeisterschaft haben die Grasshoppers auswärts gegen Aarau 4:2 gewonnen. Zürich besiegte den FC Sion 4:1. Und im Eishockey gewann Lugano gegen Ambri 7:1. Das Wetter. Im Norden gibt es morgen ein Gemisch aus Hochnebel und sonnigen Abschnitten. Oberhalb von 2000 bis 2500 Metern sowie im Süden scheint die Sonne. Die Temperatur: im Norden gibt es mit Biese 3 Grad, im Süden mit Nordföhn bis zu 13 Grad.
Abend.
Für das Komitee Nein zur Vignetten-Mogelpackung ist der heutige Abstimmungssonntag ein guter Tag. 100 statt 40 Franken hätte die Autobahnvignette künftig kosten sollen. Der Mehrheit war das zu viel. Wir haben in Bern ein paar Stimmen gesammelt.
Ich finde es super, dass sie bei 40 bleibt und nicht bei 100. Sie soll an einem anderen Ort etwas einschränken und nicht bei der Vignette so viel Uhr draufschlagen.
Wir hätten vor 10 Jahren anfangen mit den Vignetten, dass sie einfach 10 Franken und 10 Franken hochgehen und nicht einfach sofort mit 150% hochgehen.
Ist mir eigentlich egal. Ich hätte eigentlich an und für sich die 100er unterstützt, wenn es wirklich nachher 100%ig in die Autobahn geflossen wäre. Aber man hat ja gehört, dass sie auch nicht ganz so, deswegen kann man mit dem 40er leben.
Ich war zwar auch dafür gewesen, für die Erhöhung, auch zur Finanzierung des ganzen Strassenunterhalts, aber ist auch okay.
Ganze 60% der Stimmenden sagen Nein zur teureren Autobahnvignette. In dieser Deutlichkeit ist das die Überraschung des Tages und eine Niederlage für Bundesrat, Parlament und Kantone, die sich alle für die 100 Franken pro Jahr ausgesprochen hatten. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Der Sieger des Tages ist SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Er hatte den Kampf gegen den höheren Vignettenpreis angeführt. Nun freut er sich über das deutliche Abstimmungsresultat.
Das Volk hat heute eine ganz klare Richtung vorgegeben für die Zukunft, für die Finanzierung des Privatverkehrs, weg von der Abzockerei hin zu einer fairen Finanzierung.
Das Nein zum höheren Vignettenpreis ist dagegen eine empfindliche Niederlage für die Befürworter, darunter der Bundesrat. Das Ja-Komitee angeführt hatte BDP-Präsident Martin Landolt. Jetzt ist er enttäuscht.
Die Gegner haben es erfolgreich fertiggebracht, daraus eine Grundsatzabstimmung zu machen über die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit über die Straßenfinanzierung, eine Diskussion, die wir in den nächsten Jahren sowieso geführt hätten. Und jetzt hat man hier quasi einen Vorentscheid herbeigeführt, leider aus meiner Sicht beim falschen Thema, aber das ist zu akzeptieren.
Für ein Ja eingesetzt hatten sich auch die Kantonsregierungen. Sie hätten mit dem Ja zum sogenannten Netzbeschluss rund 400 Kilometer Straßen an den Bund abgeben und so hohe Kosten sparen können. Jakob Stark, Präsident der kantonalen Baudirektoren, bedauert das klare Nein.
Ja, es ist wirklich ein trauriger Tag für die Kantone. Es gibt jetzt baureife Projekte wie Nefels oder Löhlockel, die warten müssen. Das ist sehr bedauerlich. Wir müssen schauen, dass dieser Netzbeschluss nicht weiter ein Spielball in dieser Auseinandersetzung um diese Verwendung der Straßengelder ist.
Es herrscht jetzt Unklarheit, wie der Netzbeschluss doch noch umgesetzt werden könnte. Die Kantone fordern, man müsse dringend andere Finanzierungsmöglichkeiten suchen.
Das Thema Vignettenpreis ist also vor der Hand vom Tisch. Sie wird weiterhin 40 Franken kosten. Pech für die Kantone, meint dazu heute Verkehrsministerin Doris Leuthard.
Damit dürften viele Umfahrungsprojekte wohl vor finanziell sehr schwierigen Situationen stehen.
Bei mir im Studio ist jetzt Elmar Plotzer von der Inlandredaktion. Was kommt da nun auf die Kantone zu?
Ja, zunächst einmal kommt viel Ungewissheit auf die Kantone zu. Es geht eben um den sogenannten Netzbeschluss. Das war ja abgemacht, dass der Bund 400 Kilometer Straßen von den Kantonen übernimmt und für ihren Unterhalt sorgt. Es geht eben um diese geplanten, langersehnten Umfahrungsstraßen, zum Beispiel eben bei La Chaux-de-Fonds oder Nefels. Es geht um andere Engpässe. Und jetzt ist einfach die Frage, wie das finanziert werden soll. Klar ist, der Netzbeschluss kann auf Anfang nächsten Jahres nicht umgesetzt werden. Die Kantone hoffen aber trotzdem, dass man noch eine Lösung findet, etwas später. Und sie machen jetzt eben Druck, dass man andere Möglichkeiten dafür findet.
Die Verkehrsministerin hat auch immer gewarnt und gesagt, wenn es ein Nein zur Vignette gäbe, dann werde das Benzin 6 Rappen teurer. Müssen wir bald damit rechnen?
Ja, das ist eine ganz knifflige Frage. Auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, das heutige Votum war ein Votum eben jetzt gegen eine stärkere Belastung der Autofahrerinnen und Autofahrer. Und von dem her ist es jetzt nicht so einfach, einen höheren Benzinpreis zu verlangen. Das würden die Abstimmungsgewinner von heute, die Hauptabstimmungsgewinner, die eben aus den Automobilverbänden kommen, die würden das nicht akzeptieren. Auf der anderen Seite gibt es ja nicht unbegrenzt Möglichkeiten, wie man eben mehr Geld beschaffen kann. Also von dem her wird es noch lange Diskussionen darüber geben.
Heute, das kann man sagen, ist die Autolobby die große Gewinnerin. Heißt das für künftige Verkehrsvorlagen, an der Autolobby wird man sich die Zähne ausbeißen?
Ja, ich würde nicht ganz so weit gehen. Also ich würde auch sagen, dass die Autolobby heute der Sieger des Tages ist. Sie haben diese Abstimmung gewonnen, sie haben das Referendum auch geführt. Es gab zwar auch Kritik von grüner Seite aus anderen Gründen, aber das war nicht so das Dominierende. Die Gewinner waren sicher die automobilfreundlichen Politiker heute in der Abstimmung und die haben jetzt Rückenwind. Und man wird natürlich sehen müssen, nächstes Jahr die Abstimmung über Fabi, also da geht es um die Bahninfrastruktur. Oder irgendwann kommt dann auch die sogenannte Milchkuh-Initiative, die verlangt, dass die Gelder der Automobilisten vor allem dem Straßenbau zugutekommen sollen und eben nicht in der allgemeinen Bundeskasse landen. Diese Diskussionen, die werden sicher härter, da muss sich der Bundesrat auf einiges auch einstellen. Trotzdem muss man auch die Relationen wahren und sehen, in den letzten Jahren hat der Bundesrat viele Vorlagen gewonnen, in denen es um Straßenfinanzierung ging, auch die sogenannte LSVA. Und von dem her ist es heute sicher ein Etappenerfolg für die automobilfreundlichen Politiker. Für die Zukunft ist noch vieles offen.
Vielen Dank, Elmar Plotzer.
Info 3 Abend.
Wer vorher jubelte, jubelte zu früh. Lange sah es gut aus für die Familieninitiative der SVP, aber die Nein-Stimmen wurden fast von Tag zu Tag mehr und heute schließlich das wuchtige Nein. Es wird keine Steuererleichterungen geben für Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen. 58% der Stimmenden waren dagegen. Max Ackermann.
Niemand hat so intensiv für die Familieninitiative gekämpft wie Nadia Pieren. Dass es am Ende doch nicht reicht, erklärt die Berner SVP-Nationalrätin mit einer Zitat «Medienhetze gegen die Familieninitiative».
Ich denke, dass das die Bevölkerung verunsichert hat und dann dazu bewogen hat, das Steuerausfallargument höher zu gewichten als halt die Stärkung unserer Familien und dass der Staat möglichst wenig in die Familien eingreifen soll.
Die kritischen Berichte waren tatsächlich zahlreicher als die der Familieninitiative Wohlgesinnten. Das aber habe mit der inhaltlichen Schwäche der Initiative zu tun, sagt die freisinnige Berner Nationalrätin Christa Markwalder. Ein Ja hätte es Eltern noch schwerer gemacht, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren.
Wir hätten dann das Familienmodell der sogenannten klassischen Familie bevorzugt und auch ordnungspolitisch wäre es ein Sonderfall und ein Sündenfall gewesen, wenn man Steuerabzüge für nicht getätigte Ausgaben tätigen kann.
Dieses steuersystemische Argument betont auch Peter Häcklin, der Präsident der kantonalen Finanzdirektoren. Außerdem wären die Steuerausfälle für Bund und Kantone schmerzhaft gewesen.
Wir sind momentan in finanzpolitisch eher schwierigeren Zeiten und da überlegt man sich vielleicht doch noch mehr, ob man weitere Einnahmenausfälle verkraften kann.
Das sieht auch Ida Glanzmann so und bedauert es. Die CVP-Nationalrätin aus dem Kanton Luzern hätte gerne mehr Geld für die konservativen Familien locker gemacht.
Der Fokus legt sich jetzt klar auf die Fremdbetreuung. Dort findet man das gerecht, dass man abziehen kann. Und bei der Selbstbetreuung findet man, dass man keine Steuerabzüge machen kann, weil man ja so quasi nichts verdient.
Ida Glanzmann leuchtet das nicht ein, der deutlichen Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger allerdings schon. Besonders deutlich wurde die Familieninitiative in der Romandie abgelehnt. In der Deutschschweiz wurde es etwas knapper. Drei kleine, konservative Stände nahmen die Initiative sogar an. Uri, Schwyz und Innerrhoden alleine gegen den Rest der Schweiz.
Abend.
In vielen Wohnquartieren im ganzen Land hingen sie von den Balkonen, die roten Transparente, wo drauf stand 1:12. Die Initiative war fast ein bisschen zu einer Grundsatzdiskussion über die Gerechtigkeit geworden, doch heute die bittere Niederlage.
Ja, das ist eine schmerzliche Niederlage, das ist so. Wir lancieren Initiativen, um sie zu gewinnen, 35%, das tut im ersten Moment weh und wir werden morgen schauen müssen, was das gelegen hat. Klar ist, wir kommen zurück mit anderen Vorschlägen.
Sagt Cedric Wermuth von den Jungsozialisten, ihre Volksinitiative, die Löhne nach oben begrenzen wollte, hatte keine Chance. Bei mir im Studio ist Christian von Burg. Rund 2/3 der Stimmberechtigten war also gegen diese Initiative. Warum stieß sie am Ende auf so wenig Gehör?
Ja, ich denke, der Absender spielt dabei eine wichtige Rolle. Wenn das die Jungsozialisten sind, dann bekommt so eine Initiative automatisch einen gewissen Stallgeruch. Das war ja ganz anders, etwa bei der Abzockerinitiative vom bürgerlichen Schaffhauser Unternehmer Thomas Minder. Zu der hat die Bevölkerung deutlich Ja gesagt. Zudem wäre die 1:12-Initiative aber auch ein viel radikalerer Eingriff gewesen. Dass der Staat den Unternehmen vorschreibt, in welcher Bandbreite sich die Löhne bewegen dürfen, das wäre ein grundsätzlicher Systemwechsel gewesen.
Noch zu Beginn des Abstimmungskampfes sah es nicht so schlecht aus für die Befürworter. Was ist seitdem geschehen?
Die Gegner der Initiative haben aufgerüstet. Das war eine geschickte Kampagne. Viele sympathische Kleinunternehmer sind an der Front aufgetreten. Die Chefs der großen Firmen haben dann diskret in Interviews nachgestoßen. Und dabei ist die Angst in der Bevölkerung gewachsen. Die Angst, dass große Firmen wegziehen könnten oder ein Teil der Arbeitsplätze ins Ausland verlagert würde. Es gibt zwar keine verlässlichen Zahlen dazu, aber es ist klar, es gäbe auch weniger Steuereinnahmen in diesem Fall, weniger Geld für die AHV. Und ich denke, diese Befürchtungen, die gaben den Ausschlag, Nein zu stimmen, obwohl, und das muss man sagen, obwohl sich auch sehr viele im bürgerlichen Lager an den übertriebenen Spitzenlöhnen stören.
Cedric Wermuth hat es gesagt, der Kampf sei nicht zu Ende. Was hat denn die Linke jetzt für Pläne?
Schon nächste Woche diskutiert der Nationalrat die linke Mindestlohninitiative. Niemand soll weniger als 4'000 Franken pro Monat verdienen. Nach den Löhnen ganz oben sind jetzt also die Löhne ganz unten im Visier. Aber mit Blick auf das deutliche Resultat heute kann man wohl sagen, ein leichtes Spiel wird die Linke auch bei der Mindestlohninitiative nicht haben.
Danke, Christian von Burg, für diese Einschätzung. So viel zu den Abstimmungsvorlagen. Alles rund um den Tag der Entscheidungen, Analysen und Bilder gibt's auch online unter srf.ch.
Info 3 Abend.
Und nun werfen wir noch einen Blick auf die Welt. Experten sind sich einig, es wäre verfrüht zu sagen, die Einigung zwischen den Weltmächten und Iran sei das Ende des Atomstreits. Doch sie könnte immerhin den Anfang vom Ende bedeuten. Und bereits das ist ein bisschen historisch. Denn seit Jahren hat sich dieser Konflikt ständig verschärft. Jetzt auf einmal gibt es nicht nur neue Töne, sondern auch klare Zugeständnisse von allen Beteiligten. Aus Genf der Kommentar von Fredrik Steiger.
Totale Blockaden, taktische Winkelzüge, das prägte bisher die Diplomatie rund um das iranische Atomprogramm. Noch vor einem halben Jahr wäre die heutige Vereinbarung von Genf völlig undenkbar gewesen. Doch seither hat sich dreierlei verändert. Erstens, die Iraner wählten mit Hassan Rouhani einen Präsidenten, der versprach, das Verhältnis von Teheran zur Welt zu verbessern. Zweitens, die Sanktionen strangulieren mittlerweile die iranische Wirtschaft dermaßen, dass das Regime eine Linderung erwirken muss. Drittens, US-Präsident Barack Obama ist heute fest davon überzeugt, dass sich das Problem einer iranischen Atombombe unmöglich militärisch lösen lässt. Das zusammen erlaubte es den Widersachern, einen ersten Schritt aufeinander zuzugehen. Dieser Schritt ist sogar etwas größer, als Skeptiker erwartet hatten. Die Genfer Vereinbarung gilt für 6 Monate. Sie schafft die Zeit und die Atmosphäre für einen dauerhaften Vertrag. Diesen auszuhandeln wird trotzdem schwierig sein, zumal es reichlich Heckenschützen gibt. Die Hardliner in Teheran, die Hardliner bei den US-Republikanern und die israelischen Hardliner. Auch die Golfmonarchen haben wenig Interesse an einer Aussöhnung zwischen dem Westen und ihrem Erzfeind Iran. Eine solche Aussöhnung oder zumindest eine Abkehr von der Totalkonfrontation böte enorme Chancen. Für die Iraner wie für den Westen, wirtschaftlich wie politisch, und sie könnte helfen, den Nahen Osten zu stabilisieren. Doch noch ist es nicht so weit, noch ist reichlich Misstrauen abzubauen auf allen Seiten. Schon jetzt ist aber klar, dass Israels Premierminister Benjamin Netanyahu irrt, wenn er sagt, das Abkommen von Genf sei ein historischer Fehler. Wer das behauptet, müsste erklären, was denn besser wäre, wenn es dieses Abkommen nicht gäbe. Jetzt ist wenigstens ein Anfang gemacht. Endgültig geregelt ist zwar noch nichts, aber möglich ist nun fast alles.
Das war Info 3. Heute für die Sendung verantwortlich Daniel Hubacher und am Mikrofon Angelique Welchli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.